So, guten Tag, meine Damen und Herren. Bevor ich jetzt mit dem zweiten Block Demokrit weitergehe, will ich noch kurz auf das erste, Parmenides, zurückkommen, weil aus dem Tutorat eine Rückmeldung kam, ob ich noch auf diese insgesamt eigentlich drei Wege eingehen werde, die in diesem Lehrgedicht von Parmenides eine Rolle spielen. Sie wissen, Sie können dieses Lehrgedicht über Klicks downloaden und lesen. Und wenn Sie sich das anschauen, werden Sie sehen, dass es eigentlich aus zwei großen Stücken besteht. Oder eigentlich drei. Eine kleine Einleitung, das ist, wo Parmenides hingeführt wird zu der Göttin. Dann ein zweiter Teil, wo die Göttin Parmenides diese zwei Wege kundtut. Der Weg der Wahrheit, oder der Weg der Überzeugung, der Weg, der nicht begangen werden kann. Und am Ende dieses Stückes geht es noch über die Meinung der Menschen, die Doppelköpfige, die eigentlich sowohl Sein als Nichtsein in ihre Reden mit einbeziehen wollen. Das heißt, die nicht so vorgehen wollen, wie Parmenides meint, dass nur vorgegangen werden kann. Und in dem dritten Teil, wenn Sie das lesen, dann ist das eine Kosmologie, wie man das auch bei anderen Autoren findet, die über Entstehung der Planeten und so geht. Und das Verwirrende, wenn Sie das lesen, ist vielleicht, dass Sie sich fragen, hey, was soll jetzt dieser dritte Teil? Das ist doch nach Parmenides eigentlich unmöglich. Aber dieser dritte Teil, wo er eigentlich von einer bewegenden, entstehenden Welt ausgeht, ist, wie die Menschen meinen, dass die Welt aufgebaut ist. Also da beschreibt er, was der Fall ist. Er würde aber immer behaupten, absolute Rechenschaft kann von dieser sinnhaften Welt nicht gegeben werden. Seiner Meinung nach ist das eigentlich nur Schein. Ja? Also deshalb finden Sie bei ihm eigentlich drei Wege. Der Weg der Überzeugung, dass es ist und das nicht ist, dass es nicht ist und dass es nicht ist und dass es sich gehört, dass es nicht ist. Dann zwei, der Pfad, der nicht begangen werden kann, der sich auf das Nichtsein richtet. Und dann gibt es eine Mischung von Leuten, die sagen, ja, aber wenn ich doch die Welt beschreiben will, dann muss ich doch nicht nur von Sein, sondern auch von Nichtsein sprechen. Da würde Parmenides sagen, also wenn du das begründen willst, das geht nicht. In einer wissenschaftlichen Darstellung hat das Nichtsein keinen Ort. Das ist nur Meinung. Also ich fasse mal zusammen. Parmenides will also eine Kosmologie liefern und er schaut erstmal, wie muss ich das tun? Und beginnt dann mit den Voraussetzungen für eine Begründung. Deshalb sind wir bei ihm auf der Metaebene. Alles, was ist, kann Objekt des Denkens sein, nicht aber, was nicht ist. Das ist in diese zwei Wege zum Ausdruck gebracht. Und ausgehend davon beschreibt er dann die Welt. Das sieht dann natürlich ein bisschen merkwürdig aus, das haben wir in der letzten Sitzung gesehen. Unbeweglich, ungeteilt und man kann sich wundern, ob das überhaupt so der Fall ist. Aber da würde Parmenides sagen, natürlich, das habe ich dir doch bewiesen, nur das Sein kann sein. Der Rest ist nur Traum, nur Meinung. Also was tue ich mit dem, was ich sehe? Das ist ja nicht unbeweglich und nicht ungeteilt. Antwort, das ist Schein. Denn das impliziert eigentlich das Nichtsein. Also Parmenides misst die Wahrnehmung am Denken. Und zwar an eine ganz bestimmte Form des Denkens, nämlich das Denken, das absolut begründen will. Und da wird ganz viel aus das, was wir wahrnehmungsmäßig für wichtig halten, rausgeholt. Ja? Bei den Atomisten ist es genau umgekehrt. Sie missen das Denken an der Wahrnehmung. Und das kann man daran festmachen, dass sie das Nichtsein, die Leere, als reelle Kategorie annehmen. Denn das ist, was du brauchst, wenn du Bewegung erklären willst. Das ist, was du siehst. Und hier richtet sich also das Denken nach das, was es beschreiben will. Es richtet sich nicht nach seinen eigenen formalen Bedingungen. Das ist, was man bei Parmenides findet. Ich trenne das jetzt so klarer, weil wir ja über Paradigmenwechsel sprechen. Ich möchte also zeigen, wie gewisse Voraussetzungen durch eine ganze Philosophie hindurch permeabilieren, oder wie man das nennen könnte. Und dass die ganze Philosophie geprägt wird durch die Grundentscheidungen. Und das hat man bei Parmenides in einer ganz klaren Form. Bei anderen Philosophen weniger klar. Aber das Modell, das man bei Parmenides findet, ich glaube, ich habe das in der letzten Sitzung auch gesagt, findet man in abgewandter Form bei zum Beispiel Spinoza, in der Ethica More Geometrico, eigentlich auch bei Hegel. Da wird immer gesagt, Wissen heißt begründetes Wissen. Und wenn die Wirklichkeit eine Struktur hat, muss die in der Begründung zum Ausdruck gebracht werden kann. Alles, was darin nicht zum Ausdruck gebracht werden kann, ist also nicht wirklich. Ist nur nebensächlich. Kann man ignorieren. Ja? Es gibt aber auch Philosophen, die will das Primat nicht beim Denken legen, sondern bei das, was das Denken beschreibt. Und im Klartext heißt das, dass die eher also die Sinneninfo seriöser nehmen. Die sagen, okay, das, was ich mit den Sinnen wahrnehme, das versuche ich mit dem Denken zu kategorisieren. Und wir werden auch sehen, also für Philosophen ist das ein bisschen unbefriedigend, weil dann die Philosophie letztendlich nichts anderes ist als nur eine Beschreibung. Ja, aber wenn die andere Position letztendlich heißt, dass man die Welt auf dem, also nach den Maßgaben des Denkens nur darstellt, ja, dann kann man sich fragen, was greife ich jetzt von der Welt anders, als was ich nur meine, das in der Welt zu finden ist. Das ist die große Schwierigkeit. Aber bevor wir da tiefer drauf eingehen können, will ich also diese zweite Herangehensweise, die von Demokrit, darstellen. Also jetzt bin ich wieder im zweiten Block. Wenn keine Fragen sind, gehe ich weiter. Gibt's bitte? Also also hier wird gefragt, wie kann Parmenides überhaupt seine Behauptungen aufstellen, wenn er nicht auch in irgendeiner Weise einen Begriff vom Nichtsein hat. Ich würde jetzt nochmal nicht so subtil werden, weil das sind natürlich Fragen, die nachher in der Philosophiegeschichte, zum Beispiel bei Platon, in seinem Dialog Parmenides, eine ganz große Rolle spielen. Also Sie müssen fast festhalten, bei Parmenides tritt erstmal auf die Rigorosität des Denkens. Also was heißt das eigentlich, Rechenschaft ablegen? Und das kann nicht halb, das kann nur ganz, wie beim mathematischen System. Sie können nicht irgendwie eine Behauptung in einer mathematischen Beweisführung haben, die nicht auf etwas zurückgeführt werden kann. Aber wenn Sie das in der Form tun wie Parmenides, das ist nicht handhabbar. Da können Sie schon sagen, ja, das Resultat ist unbrauchbar, also stimmen die Prämisse nicht, zumindest nicht für den Job, wofür ich die verwenden will. Das ist viel zu rigorös. Also die große Kunst besteht dann darin, diese Rigorosität dennoch festzuhalten, gleichzeitig aber die Vielgestaltigkeit der Wirklichkeit damit greifen zu können. Und das ist, was Platon tut, indem er mehrere Ideen annimmt, weil die Ideen haben genau dieselben Merkmale, nicht genau, aber die haben, die suchen das zu greifen, was Parmenides mit dem Sein meint, nämlich das Unveränderliche. Ja? Okay, bevor es so kompliziert wird, gehen wir mal auf Demokrit jetzt ein. Ich habe ja in letzter Sitzung auf das Motto gewiesen, der Mensch ist eine Welt im Kleinen. Ein Zitat aus einer Schrift von Parmenides über die Natur des Menschen. Ich habe das Zitat ausgewählt, weil wir ja die Anthropologie als rote Faden nehmen. Aber gleichzeitig zeigt das schon etwas über seine Methodologie, denn der Mensch besteht aus genau dieselben Grundprinzipien als alle anderen Dinge auch, nämlich die Atome. Der Mensch ist auch ein Konglomerat von Atomen. Ich habe ja gesagt, nach Demokrit gibt es unendlich viele Welten, viele Universen, die je anders zusammengesetzt sind, mit und ohne Planeten. Und insofern ist der Mensch auch eine kleine Welt. Und eigentlich kann man nach Parmenides, nach Demokrit, jedes Ding eine Welt nennen. Also eigentlich kann man über jedes Ding die ganze Welt strukturieren. Nur ist der Mensch ein ganz besonderes Ding, denn fast alle Phänomene, die man in der Welt findet, Sein, Wahrnehmen, Denken, Wachstum, hart, weich, die findet man alle im Menschen. Also der Mensch ist nicht nur ein Konglomerat von Atomen, sondern ein ganz besonderes Konglomerat, wo du die ganze Verschiedenheit an Atomen findest. Ja, der hat Knochen und ganz subtiles Fleisch. So subtil, dass er auch denken kann. Jetzt bin ich bei Punkt 2, Einleitung. Wenn es um den klassischen Atomismus geht, also der Atomismus aus der antiken Zeit, sind vier Namen wichtig. Leukipp, Demokrit, Epikur und Lukret. Warte, ich schreibe die Namen mal auf. Demokrit, Epikur, Lukret. Die ersten drei schrieben Griechisch, der letzte Lateinisch. Von Leukipp ist fast nichts bekannt. Er wird in den antiken Quellen aber als der erste Atomist genannt, oft im Zusammenhang mit Demokrit. Also man kriegt den Eindruck, als ob Demokrit ein Schüler von Leukipp ist. Wir haben in der letzten Sitzung gesehen, in Diels Kranz, diese Sammlung von Präsokraten-Zitaten, hat Leukipp eine eigene Nummer, nämlich die Nummer 67. Und man nimmt an, dass er so lebte, wenn er in der Tat Lehrer von Demokrit war, im frühen 5. Jahrhundert vor Christus. Von Leukipp sind also nicht viel Info überliefert. Das ist ganz anders bei Demokrit, ein Zeitgenosse des Sokrates, dann sind wir also im späten 5. Jahrhundert vor Christus und von ihm sind eine ganze Reihe von Fragmenten überliefert. Seine Nummer in Diels Kranz ist die 68. Er war ja ein Autor vieler Schriften, deshalb werde ich unter Punkt 3 mal auf seine Schriften eingehen, obwohl die nie komplett überliefert sind, aber habe Listen, wo die Titel seiner Schriften genannt werden. Und er ist eine der bedeutendsten Quellen, wenn es um den klassischen Atomismus geht. Dann der dritte Autor, Epikur, dann sind wir 300 vor Christus in Athen und von ihm sind mehrere große Schriftstücke überliefert, einige Briefe, Fragmente und eine Reihe von Sprüchen. Epikur ist insofern wichtig, weil er den Atomismus den Namen Epikurismus gegeben hat. Und das kommt, weil er in Athen eine Schule gegründet hatte. Und das waren die Epikuristen oder die Epikuräer. Also in der Geschichte der Philosophie wird deshalb oft von Epikurismus gesprochen. Man meint dann eigentlich allgemein den Atomismus. Und schließlich Lukrez, das wird ein Autor sein, wo wir später in den nächsten Blöcken tiefer darauf eingehen werden. Lukrez, erstes Jahrhundert vor Christus, lebte in Rom und sein Epikur, sein großes Vorbild. Und er hat eine zusammenfassende Lehre geschrieben, überschrieben De Rerum Natura, über die Natur der Dinge, wo er seine atomistische Weltsicht kundtut. Also da werden am Anfang auch die Prinzipien und dann geht darauf Menschen, Naturphänomene, allerhand Sachen ein. Das werden wir später uns etwas näher anschauen. Aber erst müssen wir so, weil die Vorlesung ja überschrieben ist, Paradigmenwechsel, erst müssen wir so mal in den Grundbedingungen dieser Philosophie kommen. Leider, muss ich sagen, hat der Atomismus oder Epikurismus einen schlechten Namen. Also die Epikuristen gelten als Lüstlinge, Atheisten und Zerstörer der Wissenschaft. Und das beruht teilweise auf Missverständnissen und ist ideologisch, paradigmatisch bestimmt. Weil es ist sehr interessant zu schauen, wer immer die Epikuristen kritisiert und weshalb die das tun. Und dann werden Sie sehen, dass das, was Parmenides eigentlich in der Philosophie tun will, das können die Epikuristen gar nicht leisten. Nur wenn man das will, dann sind die Epikuristen natürlich das Allerschlimmste. Wenn man das aber nicht will, dann da kann man sich damit gut anfreuen. Ne? Also diese negativen Urteile beruhen teilweise auf Missverständnissen. Kern ist, dass der Atomismus, und jetzt haben wir diese Grundbedingungen, keine fundamentelle Trennung zwischen einer Welt des Denkens und einer Welt des Physischen annimmt. Also was wir bei Parmenides gesehen haben, diese Zweiteilung des Lehrgedichts in das, was sich verantworten lässt, also die Welt des Denkens und die Welt der Wahrnehmung, die beide nach ganz andere Logiken funktionieren, das ist bei Demokrit, Epikur, Lukrez nicht so. Also keine fundamentelle Trennung zwischen Denken und Sein. Oder eigentlich muss man sagen, Denken und das Physische. Zwei, sie verneinen die Unsterblichkeit der Seele. Hängt mit dem ersten Punkt zusammen, wie wir noch sehen werden. Und drei, die Existenz der Götter wird verneint. Götter sind, wenn die als ewig betrachtet werden, nur Vorstellungen des Menschen. Es gibt aber so etwas wie Götter, aber die kümmern sich nicht um die Menschen. Weshalb sollten die auch? Die Menschen, das sind nur Konglomeraten. Wichtig ist der allererste Punkt. Also diese Nicht-Trennung zwischen einer Welt des Denkens und einer Welt des Physischen. Also Denkphänomene werden auf genau dieselbe Weise erklärt wie auch Naturphänomene. Bedenken Sie gut, Parmenides und Platon hatten behauptet, dass es eigentlich eine separate Welt des Festigen und Ewigen geben muss, um überhaupt Rechenschaft ablegen zu können. Und diese muss man annehmen, wenn man Rechenschaft ablegen will. Und das will man, deshalb gibt es so eine solche Welt. Das ist also die Welt des Denkens, die Welt des Göttlichen, woher auch die Substanz der Seele kommt. Also die Seele, menschliche Seele, hat eine Verbindung zu dieser Welt. Sie ist deshalb auch ewig und jenseits des Entstehens und Vergehens. Das sind also Postulate. Also heute geht man ganz leicht so in der Philosophie davon aus, ja, das Denken hat eine ganz andere Logik als das Physische, aber das musste erstmal entdeckt werden. Und sicherlich, die Schriften von Platon sind sehr aufschlussreich in dieser Hinsicht, weil er merkt, dass das, was man in der Philosophie eigentlich tut, nämlich das Begründen, gewisse Annahmen hat. Das sind eigentlich diese Ideen, gewisse Festigkeiten, die es in der sinnhaften Welt nicht gibt, an denen man die sinnhafte Welt messen will. Ja, aber wenn die in der Tat angenommen werden müssen, wenn die in der Tat eine reelle Existenz haben, dann postuliert man eine Welt, die jenseits des Raumzeitlichen ist. Die Atomisten verneinen das. Das Denken und die Seele sind immer nur feine Bewegungen von feinen Atomen. Deshalb ist die Seele im Ganzen im Körper. Die Seele, das sind eigentlich ganz kleine Atomen, die überall durch jede Porie hindurch gehen können, die bewegen und deshalb den Körper bewegen. Sie wissen, nach der klassischen Auffassung ist die Seele Prinzip der Bewegung, und die Atomisten sagen, ja, Gesetz, da steht ein Mensch und neben ihm einen ganz großen Felsen. Und wenn der Felsen bewegt, der ist so unsubtil, dass er zum Beispiel die Fingerbewegung eines Pianisten gar nicht verursachen kann. Wenn der Stein, der da neben den Pianisten liegt, wenn der diese Fingerbewegungen bewegen soll, er würde den Pianisten völlig zermürben. Diese Bewegungen können nur hervorgebracht werden von ganz kleinen Atomen, die so klein sind, dass sie überall durchgehen können und gegen diese etwas größeren Atomen stoßen. Und das gilt auch für das Denken, weil Denken ist eigentlich abbildend von Wirklichkeit. Und wie subtiler, man kann auch eigentlich ganz modern sagen, wie größer die Auflösung, also wie kleiner die Atome, wie präziser die Welt abgebildet werden kann. Wenn Sie quasi nur zwei Atome in Ihrem Kopf haben, dann ist es immer beide ja, beide nein oder eine ja und eine nein. Aber wenn Sie vier haben, können Sie das schon ein bisschen subtiler tun. Wenn Sie 16 haben, kann es noch subtiler. Also wie subtiler die Welt in all seinen Verschiedenheiten abgebildet werden kann. Also der Mensch hat solche kleinen Atome, weil er so sich ganz gut bewegen kann. Und die subtilste Bewegung ist eigentlich die Bewegung des Denkens. Also Denken ist eine subtile Form der sinnlichen Wahrnehmung. Da werden wir später noch drauf gehen, wie das eigentlich kommt. Weil Parmenides, Demokrit, geht davon aus, dass Konglomerate, nehmen wir mal einen Baum oder einen Strauch oder eine Kuh, dass die Bilder von sich aus senden. Also diese Konglomeraten bilden quasi, die senden Informationen aus. Also gewisse Atome, die das ganze Konglomerat in Kleinform abbilden. Und diese schwirmen durch die Luft und die kommen dann, wenn man zum Beispiel atmet, kommen die in den Körper und die werden dann wahrgenommen von der allersubtilsten Stelle. Aber wenn du natürlich nicht subtil bist, dann kannst du nicht all diese Verschiedenheiten wahrnehmen. So erklären die zum Beispiel auch, weshalb es kommt, dass Menschen dieselbe Wahrnehmungen haben oder auch über dasselbe denken können. Die nehmen also, wo es geht um Denkinhalte, eigentlich keine pneumatische, also wie Platon oder auch Aristoteles das tun würde, Einheiten an, sondern Atomkonglomerate. Ich werde da später noch länger drauf eingehen, diese Theorie erklärt zum Beispiel, Sie müssen immer schauen, weshalb Leute gewisse Theorien einführen. Und Sie sehen, dass Demokrit und auch die Atomisten immer sagen, wir können etwas erklären, was die anderen sehr schwer erklären können. Nämlich, weshalb Menschen genau über dieselbe Dinge denken können. Oder auch solche Sachen wie Telepathie. Oder auch, woher es kommt, dass zum Beispiel ein ganzes Volk auf einmal sich hinter eine gewisse Idee klemmt. Weil es kann da sein, dass der Redner, der hat ja auch gewisse Ideen und wenn er da so brüllt, dann gehen diese Bilder, die werden dann so in den Raum geschleudert und die Leute, die werden auch aufgeregt und die fangen auch an, tiefer zu atmen und die saugen all diese Bilder ein. So kann es auch sein, dass Leute an dasselbe denken, obwohl sie eigentlich sich nie gesehen haben. Und für antike Autoren, mit all diesen wunderbaren Geschichten, auch über Dinge, die im Traum gesehen wurden, da brauchte man das natürlich. Das ist also stark. Wo diese Theorie weniger stark ist, ist, wo es geht um Allgemeines. Weil wenn ich einen Baum kenne, dann kenne ich nicht diese oder jenen Baum, sondern kenne ich Baum. Jetzt würde ein Atomist sagen, ja, das ist genau das Bildchen, das du kennst. Aber ein nicht atomistischer Philosoph würde sagen, nein, das ist eigentlich nicht genau, weil ich kann das immer selbst abstrakter machen mit meinem Denken. Ich kann von Mensch auf Lebewesen gehen und von Lebewesen auf Seiendes. Und wo sind die? Wo kriege ich diese Info eigentlich? Weil es ist ja nicht sinnlich. Ja, und in der antiken Zeit werden diese Fragen immer wieder neu gestellt. Also wo wir vielleicht wissen oder meinen zu wissen, was Denken ist, was Wahrnehmen ist, diese Dinge mussten erst einmal ausgedacht werden. Und man hatte gewisse Phänomene, davon muss Rechenschaft abgelegt werden. Und jetzt ist die Frage, tut man das besser auf die eine oder auf die andere Weise? Und da haben, das muss man sagen, die Atomisten in vielen Punkten eine unheimlich starke Lehre, die sehr viel erklären kann. Okay, Denken also eine subtile Form der sinnlichen Wahrnehmung. Zweiter Punkt, wo es um diese Unsterblichkeit der Seele geht. Aus dieser Auffassung des Denkens folgt natürlich auch, dass die Seele nicht unsterblich ist. Weil Platon beweist die Unsterblichkeit der Seele, indem er sagt, der Mensch kennt Sachen, die jenseits Raum und Zeit sind. Die Seele hat also eine Affinität mit dem Überzeitlichen und dem Überräumlichen. Das können Sie in Phaidon finden. Deshalb ist die Seele auch unsterblich. Aber die Atomisten würden sagen, nein, also du brauchst die Unsterblichkeit der Seele nicht. Platon braucht das, um seine Ideenlehre fundieren zu können. Aber die Atomisten würden sagen, nein, also die Seele ist nicht unsterblich. Die Seele sind nur, wie ja schon gesagt, diese kleinen Seelenteilchen, die durch Atmung in den Körper gepresst werden. Also wenn man aufhört zu atmen, dann verschwindet die Seele. Die bleibt noch ein ganz klein bisschen in dem Körper, weil man wusste, wenn eine Person tot ist, dann kann die noch so ein bisschen röcheln. Das sind noch diese kleinen Atomen, die dann noch irgendwie gegen, also größere Atomen stoßen. Aber weil diese Person nicht mehr atmet, wird also nicht nachgeliefert. Und durch die Poren des Körpers geht die Seele dann gehen die kleinen Teile langsam raus und dann ist der Körper so steif wie ein Baumstamm. Also eine ewige persönliche Seele, die also von Göttern beurteilt oder bestraft werden kann, die gibt es nicht. Ich hatte ja gesagt, die Atomisten sind immer der Vorwurf ausgesetzt, dass sie Atheisten sind, also Gottlose. Der Kernpunkt ist immer, wie die über die Seele denken. Diesen Vorwurf, dass das Lüsslingen sind, kommt auch, ja, die können leben, wie die wollen, die glauben ja nicht an Götter, die die Seele beurteilen später. Und zum dritten Punkt, die Verneinung ewiger Götter ist ja wieder genau dasselbe, Ewiges gibt es nicht. Nur die Atomen sind ewig, aber die Konglomeraten, keines ist ewig. Und wie gesagt, die kümmern sich auch nicht um die Menschen, denn alles entsteht nur aus dem Zusammentreffen von Atomen. Und dieses Zusammentreffen ist zufällig. Konglomeraten oder Dinge entstehen dadurch, weil Atomen, die je eine andere Form haben, aneinander kleben. Also Atomen mit Einkerbungen, die kleben an, wie ein Jigsaw-Puzzle. Also Atomen mit Einkerbungen, die kleben an Atomen, die Ausstülpungen haben. Also Haken und Ösen, so kann man sich das auch vorstellen. Sie sehen, das Aufeinandertreffen ist zufällig, aber dennoch gibt es hier eine absolut feste Notwendigkeit, denn bestimmte Formen, also bestimmte Gestalten, kleben einfacher an andere Formen als andere. Ja? Also wenn Sie so einen Sack Atomen haben, Sie haben zwei Säcke mit Atomen und Sie fangen an, diese Säcke durcheinander zu schütteln, dann wird es in der Tat so sein, dass in beide Säcke nicht genau dasselbe, aber Ähnliches sich aufbaut. Ja, weil die Atome, die aneinander kleben, wenn die sich begegnen, kleben die auch. Und Atome, die also nicht aneinander heften bleiben, die heften auch in keiner Welt gut aneinander. Ja? Aber alles ist natürlich abhängig, was in diesen Sack gesteckt ist. Und deshalb sind eigentlich nie alle Welten die gleiche, obwohl du so ähnliche Pattern finden kannst. Ja? Es gibt ja also ein Zusammengehen von Zufall und Notwendigkeit. Das ist aber nicht, unterstreiche, nicht die Notwendigkeit des Denkens. Also bei Parmenides ist diese Notwendigkeit eigentlich eine formale. Aber hier ist es eine physische. Was klebt und was nicht, kann man nur empirisch feststellen. Das kann man nicht von vornherein postulieren. Ist das deutlich? Aber bei Parmenides, da kann man die Welt, wie sie ist, aus dem Denken ableiten. Bei Demokrit ist das völlig unmöglich. Das Einzige, was du aus dem Denken ableiten kannst, ist vielleicht, das werden wir auch später sehen, dass also Ähnliches sucht. Und dass es bestimmte Atome gibt, die aneinander hängen bleiben und andere nicht. Aber damit kannst du die Welt nicht beschreiben. Also wie die Welt aussieht, da musst du die Augen öffnen. Also nicht am Schreibtisch sitzen, sondern ins Feld gehen. Also in die Experimentierkammer. Sie sehen keine Vorsehung, keine unsterbliche Seele, kein Eingreifen Gottes, keine Bestrafung der Seele, das sieht also alles nach kompletter Diesweltlichkeit aus, atheistisch. Deshalb, dass die Epikureer auch als Lustlinge dargestellt werden, die nur nach dem Bauch leben und sich völlig den Dingen hingeben, weil die ja keine übergeordnete Welt annehmen. Und in der Tat, wenn man zum Beispiel Lucrez nimmt, De Rerum Natura, dann hat das etwas sehr Direktes, sogar Derbes. Also er hebt die pulsierende Kraft der Wirklichkeit, weil die Atome die bewegen. Also es ist nicht wie bei Parmenides, dass das irgendwie da so göttlich still liegt, sondern das ist so eine pulsierende Welt von allerhand Sorte Atomen. Er hebt diese pulsierende Kraft der Wirklichkeit hervor, die sich überall zeigt. Also in den Wolkenbewegungen, in Wind, in Menschen, in dem Treiben von Menschen und Tieren. Wie gesagt, manchmal bis ins Derbe. Bitte? Was meinen Sie mit Ihrer eigenen Vergänglichkeit? Als Schule oder als Person? Ja, aber also hier wird die Frage gestellt, wie die Atomisten mit ihrer eigenen Vergänglichkeit oder Vergangenheit als Person umgehen. Meinen Sie Vergangenheit oder Vergänglichkeit? Oh, das würde den gar nicht kümmern. Weil er würde sagen, solange ich lebe, lebe ich, und wenn ich tot bin, bin ich tot. Also die Lehre ist ziemlich stark. Und das werden wir bei Lucrez sehen, aber bei Epikur ist das auch deutlich. Eine der großen Vorteile, mit dem die immer Werbung mache, ist, liebe Leute, wir genesen euch von ihrer Furcht für die Götter. Also die Wissenschaft zeigt, es gibt keine Götter. Also alles, was sie da meinen, was ihnen das Leben also zu einer Hölle macht, das können sie alles vergessen. Das sind nur Vorstellungen von Menschen, die zwar einen reellen Wert haben, aber wenn ich so mich Götter ausdenke und ich strahle diese Bilder aus, die sind natürlich im Raum und die können bei ihnen also auf der Hirnplatte landen. Und dann denken sie, ah ja, es gibt Götter, weil sie diese Info kriegen. Oder wenn Gesetze, sie schlafen in einem großes Haus, in einem Hotel, wo die Leute nachts schlafen und schnarchen, und die haben da allerhande Ideen im Kopf, und durch diese das Geschnarch, wenn die Bilder alle in dem Hotel rumgehen. Und sie kriegen dann vielleicht Bilder von den Nachbarn aus Raum 302 und eine von Raum 18. Und sie fangen dann mit ihrer Welt aufzubauen. Und das kann sein, dass sie dann denken, hey, ich kriege göttliche Eingebungen, weil sie träumen dann von einer Person, sagen wir mal, mit grünen Haaren. Und dann sind sie morgens beim Frühstück und dann sehen die in der Tat eine Person mit grünen Haaren. Und dann sagen sie, ja, das kann nur durch die Götter kommen. Aber die Atomisten würden sagen, nein, das lässt sich ganz einfach erklären. Also wie ich das vorhin gesagt habe, mit diesen Bildern, die aus diesen Personen ausdampfen und dann sich in dem Raum bewegen. Das ist eine ziemlich starke Lehre. Und die würde sagen, okay, es gibt vielleicht so Höheres, aber das sind eigentlich ganz bestimmte Konglomeraten, die können sich gar nicht hier drum kümmern. Was sollten die auch? Also das treibt hier so lustig vor sich hin, die brauchen die Götter nicht. Ja. Ich sah noch einen Finger, bitte. Ja. Also hier wurde gesagt, wie also Materialismus heißt Fatum. Und dann kam eine Frage nach Zufall. Aber der Einstieg muss mit einem Fragezeichen versehen werden, weil Fatum ist etwas anderes, als was man bei den Materialisten findet. Fatum ist eigentlich etwas aus der stoischen Lehre. Und das ist eher etwas, was man mehr in der platonischen Tradition sehen muss. Zwar sind die Stoiker auch Materialisten, aber aus einem anderen Grund. Aber die Stoiker, also eine andere antike Schule, die gehen davon aus, dass es ein großes Weltprinzip gibt, Logos genannt, dass der Mensch auch mit seinem Denken greifen kann. Die haben also eine total andere Auffassung über Struktur der Wirklichkeit als die Atomisten. Und diese Logos ist auf eine, die zwingt die Welt auf eine bestimmte Weise sich zu entfalten. Das ist das Fatum, also Schicksal. Aber bei dem Atomisten ist es völlig Zufall. Aber die würde sagen, es ist nicht Zufall, dass das eine Atom jetzt sich so benimmt und morgen anders, weil das eine Atom benimmt sich genau nach seiner eigenen Form. Und das andere benimmt sich auch genau nach seiner anderen Form. Und jetzt ist es Zufall, ob die beiden aufeinandertreffen und ein gewisses Konglomerat formen. Aber wenn die aufeinandertreffen, dann formen die ein bestimmtes Konglomerat. Insofern Zufall und Notwendigkeit, also immer hypothetisch, nicht kategorisch, sondern hypothetisch. Wenn A, dann auch B. Bitte? Nee, also die Atomisten gehen nicht von einem Anfang aus. Also die würde sagen, diese Atombewegungen gibt es immer. Das ist quasi Grundstock der Wirklichkeit. Atomen, also Seiendes und Leere, Nichtseiendes. Also, ja, man kann es auch so sagen, wenn Sie mir erlauben. Also, wenn Sie die Welt beschreiben wollen, wie immer Sie es auch tun, sei es, Sie sind Anhänger von Parmenides, aber wie immer Sie es auch tun, Sie müssen als primäre Achsen annehmen, Identität und Differenz. Und so versucht auch der Atomismus mit der Annahme von zwei Basisprinzipien, nämlich Fülle und Leere, also Atom und Leere, das Grundraster der Wirklichkeit aufzudecken. Und die Fülle ist mannigfaltig, unendlich mannigfaltig. Und die bewegt sich in eine Leere, die auch unendlich ist. Ja? Also da gibt's, es gibt von diesem Ganzen kein Anfang weder Ende. Aber natürlich von jedes Konglomerat gibt es einen Anfang und gibt es ein Ende. Und von Konglomeraten gibt es Anfang und Ende. Ja? Also ich hatte ja gesagt, das Anziehende von diesem Atomismus ist, und wir hatten ja gesehen, der Demokrit wird ja auch als lachender Philosoph dargestellt, ist die Lebensfreude, die das ausstrahlt. Weil ich würde sagen, diese Bewegungen, die haben, also Leute, die froh sind, sage mal, die bewegen sich. Also diese Beweglichkeiten, das zeigt die Lebenspuls der Welt. Das sind also, was die Atome liefern, also bei vielen Aufeinandertreffungen fängt die Welt an, sich in allerhand Formen zu formen. Das sehen Sie ganz am Anfang von Lucrez' Gedicht De Rerum Natura. Später werden wir auf dieses Gedicht weiter eingehen, aber ich möchte nur mal zeigen, welche Grundhaltung so der Atomismus hat. Erstes Buch. Mutter der Römer, du Wonne der Götter und Menschen, holde Venus. Also Venus spielt eine wichtige Rolle, weil das so die Göttin der Liebe ist, die auch Dinge zusammenbringt. Holde Venus, die unter den gleitenden Zeichen des Himmels, du das Schiffe belebte Meer, die saatentragende Lande, füll es mit Leben. Da durch dich doch alles Belebte wird empfangen und schaut, erstanden das Leuchten der Sonne. Vor dir, Göttin, fliehen die Winde, die Wolke des Himmels, vor dir und deinem Kommen, dir schickt duftende Blume, Künstlerin Erde, dir lacht hell die Fläche des Meeres und der Himmel strahlt dir sanft von Licht übergossen. Das ist also eine literarische Einleitung. Nachher wird er auch über die Götter sagen, wie man darüber denken muss. Aber das ist jetzt so mal eine Lobrede an die Betriebsamkeit der Welt. Ja? Das geht manchmal ins Derbe, habe ich gesagt. Ich warne Sie vor, wenn Sie das lesen. Das kann er natürlich hier in der Vorlesung nicht ansprechen. Das ist dann Spaß für zu Hause. Also, ziemlich flach, könnte man sagen. Ziemlich nach dem Bauch. Aber die Texte dieser vier Atomisten lassen in keiner Weise auf eine solche unbändige Lusterei schließen. Im Gegenteil, Lust und Lebensfreude entsteht, wenn der Mensch genau das Maß der ihm umgebenden Natur folgt. Also wenn er nicht zu viel will und nicht zu wenig. Also die Freude, also eigentlich muss man von Gelassenheit fast denken. Also der Mensch fängt an zu lachen, wenn der Anzug nirgends zu klein oder zu groß ist. Das ist natürlich von Situation zu Situation unterschieden. An einem einen Tag kann es anders sein als an einem anderen. Aber es gibt gewisse Allgemeinheiten. Nach einer Zeit weißt du, was für dein Konglomerat, also in dieses Universum, gut ist und was nicht. Insofern ist der Epikurismus eine deutliche Philosophie des Maßes und der Gerechtigkeit. Der Gerechtigkeit also, passe dich immer an den Umständen an, gebe den Umständen, was den Umständen gehört. Also Einsicht dahinter ist, man kann ja nicht mehr, als was in der Sache drin ist. Leid und Sorge entsteht, wenn man also dieser Einsicht nicht folgt. Es ist also eine lebensbejahende Philosophie, die sich am Leben freut. Und das gilt nicht weniger für den Mensch, also nicht nur für den Menschen, sondern auch für die Tiere und Pflanzen, die sich immer so in eine gewisse Beschäftigung, also die Pflanzen, die fangen, sobald die Sonne scheint, direkt an, sich zu bewegen, die Tiere auch. Nur der Mensch könnte also grübeln und sagen, nein, wenn die Sonne scheint, komme ich nicht raus. Aber eigentlich muss der mit, wie mit den Tieren und den, also die so, wenn die Sonne scheint, in der Wiese rumspringen. Also die Freude, also diese Freude setzt natürlich als Maßstab die Wirklichkeit voraus. Also die entsteht, wenn du dich der Wirklichkeit anpasst. Und jetzt nehme ich mal einen Satz von Epikur. Also der hat so, von ihm sind so Lehrsätze bekannt. Also die Sprüche des Meisters. Und eine dieser Sprüche ist die folgende. Das auch wieder bei Reklam ist so ein schönes Heftchen, griechisch-deutsch mit einer Einleitung, Literaturverzeichnis. Das muss man in seiner Hausbibliothek haben. Kann ich also empfehlen. Und da finden Sie also als eine der Lehrsätze: Es ist nicht möglich, lustvoll zu leben, ohne einsichtsvoll, vollkommen und gerecht zu leben. Ebenso wenig einsichtsvoll, vollkommen und gerecht zu leben, ohne lustvoll zu leben. Wenn aber jener Maßstab nicht zu Gebote steht, mit dessen Hilfe es möglich ist, einsichtsvoll, vollkommen und gerecht zu leben, der vermag auch nicht lustvoll zu leben. Das ist wie mit einer Geige. Also wenn die gut gespielt wird, dann fängt die an, also etwas von sich zu geben. Aber wenn man da nicht gut drauf spielt oder wenn die nicht gut gestimmt ist, dann klingt die nicht lustvoll. Natürlich, hier ist so von Gerechtigkeit und Maß die Rede, also da kann man denken, ach, kommt's doch noch gut mit denen. Aber natürlich bleibt stehen, dass sie die Existenz einer göttlichen Welt jenseits der sinnlichen Welt verneinen. Und ich habe ihnen gesagt, dass das philosophisch problematisch ist, weil einige Philosophen sagen würden, was wir tun, begründen, geht nur unter der Voraussetzung einer solchen jenseits von Raum und Zeit gegebene Welt, was die Atomisten also verneinen. Und so sieht man, dass vor allem christliche Autoren sich über den Atomismus aufgeregt haben. Und ich werde ganz kurz darauf eingehen, weil die in ihrer Klarheit also den Stachel des Gegensarguments sehr gut deutlich gemacht haben. Also für die christlichen Autoren, auch für bestimmte Philosophen, aber ich will sie jetzt erstmal auf diese christlichen Autoren fokussieren, verfallen die in den Fehler, den Paulus, also der heilige Paulus, in seinem ersten Brief an den Korinther anprangert, nämlich, dass man die Welt beurteilt mit Maßstäbe der Welt und nicht mit einer Welt, nicht mit einem Maßstab jenseits der Welt. Also Paulus prangert in diesem ersten Korintherbrief an, auch an anderer Stelle, dass es ziemlich dumm und engstirnig ist, also ein Urteil über die Welt zu sprechen mit einem Maßstab, der nur dieser Welt entstammt. Und weshalb tut er das? Weil Sie wissen, für die Christen ist die Auferstehung Christi die, großgeschrieben, Botschaft. Und da wird gerade die Vergänglichkeit der Welt in Frage gestellt. Und deshalb sehen wir auch, dass Paulus sagt, dass gerade in der Auferstehung Christi Gott die Weisheit der Welt zu einer Torheit erklärt hat. Also ausgehend von den Prinzipien der Welt musst du genau wie die Atomisten sein, alles ist vergänglich. Du musst auch sagen, ist der Mensch vergänglich? Ja, weil da sehe ich doch, ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der nicht vergänglich ist. würden die Christen sagen, doch, so einen gibt's, nämlich Christus. Und da wurde deutlich, sagen die dann, dass der Mensch nicht unter alle Bedingungen vergänglich ist. Da würden die Atomisten wieder sagen, ja, wo sind diese Bedingungen dann? Und da würden die Christen sagen, ja, nicht in dieser Welt, aber in jenseits. Und wenn die dann sagen, ja, aber so eine Welt gibt es nicht, dann würde ich sagen, doch, weil wir haben doch gesehen, einer ist ja schon aufgestanden. Also irgendwie gibt es dann Einfluss von dieser ewigen Welt in die zeitliche. Ein anderes Beispiel. Magd gebiert ein Kind. Das ist unmöglich. Also wenn Sie Cicero, De Inventione lesen, wird gesagt, also das Beispiel eines notwendigen Schlusses ist, wenn eine Frau schwanger ist, hat sie mit einem Mann geschlafen. Das ist also nach der Natur ist das so. Und die Christen würden sagen, das stimmt nicht. Es ist nicht immer so, dass wenn eine Frau schwanger ist, sie mit einem Mann geschlafen hat. Und dann verweisen die auf Maria. Und dann würde dann fängt wieder genau dasselbe Spiel an. Ja, aber wir sehen doch immer das und dann sagen die nein, weil es gibt ein Gegenbeispiel. Das heißt also, dass es zwar so ist, dass innerhalb dieser Rahmen der jetzt gegebenen Welt, das nach gewissen Kriterien abläuft, dass das, was hier abläuft, aber nicht der letztendliche Maßstab ist, um das hier auch zu messen. Weil es gibt Ausnahmen. Oder ein anderes Beispiel, also die Heilige Schrift ist voll von so etwas, das macht das philosophisch interessanter, weil dann fühlen Philosophen sich herausgefordert, wie lösen wir das jetzt? Zum Beispiel, alte Frau gebiert ein Kind, Sarah. Oder in den Evangelien blinde sehen. Wenn Sie vor allem die lateinische Übersetzung nehmen, da steht im Präsens blinden sehen. Oder lahmen laufen. Also zusammengefasst, deshalb können Christen ihr Weltbild nicht auf diese Welt basieren. Weil wenn die das auf diese Welt basieren, dann würde all diese Behauptungen in der Schrift direkt zu total Nonsens werden. Ja, weil diese Welt widerlegt das. Abgesehen von diesen einigen kleinen Ausnahmen, von dem ja immer gesagt wird, das war ja göttliches Eingreifen, das war nicht nach dem natürlichen Verlauf, sondern durch übernatürliches Eingreifen. Aber für christliche Autoren bedeutet das, dass die Möglichkeiten des Physischen nicht durch die Umstände dieser Welt voll ausgeschöpft sind. Ja? Aber wenn du jetzt diese Möglichkeiten nur auf der Grundlage dessen, was du hier siehst, misst, dann würdest du sagen, nein, die gibt es nicht, diese Möglichkeiten gibt es nicht. Der berühmteste Satz, der in diese Diskussionen dann auch immer auftaucht, finden Sie also, wie gesagt, in diesem Korintherbrief 1,20, und ich zitiere das in der lateinischen Fassung, weil wenn Sie Geschichte der Philosophie machen, müssen Sie das eigentlich auf Latein lesen, weil es ist der lateinische Text, der am stärksten in die Philosophiegeschichte hineingewirkt hat, nicht der griechische. Und dann sehen Sie also diesen ersten Brief von Paulus an den Korinther, da steht dann die zentrale Behauptung, non est ultam feci Deus sapientiam huius mundi, hat Gott nicht die Weisheit dieser Welt zu einer Torheit gemacht? Und so wird immer sapientia Huius Mundi, also die Weisheit dieser Welt, oder auch Sapientia Saeculi, also die Weisheit der heutigen Menschheit, kontrastiert mit der Weisheit Gottes. Das sehen Sie auch in dem nächsten Satz. Nam quia in Dei Sapientia non und so weiter. Und hier ist natürlich, damit Sie, wir sind ja in einer Vorlesung, Paradigmenwechsel. Hier ist die Frage, was wollen Sie erklären? Wenn Sie jetzt die Heilige Schrift haben und Sie wollen an die Grundpfeiler festhalten, also Auferstehung, da können Sie mit dem Epikurismus echt nichts anfangen. Stärker noch, diese Philosophie verneint ihre ganze Strategie, auf eine zweite Ebene zu gehen. Sehen Sie, deshalb, dass vor allem christliche Autoren unheimlich nervös reagieren auf den Epikurismus. Übrigens, das ist nicht nur bei Christen so, auch Philosophen können sehr negativ darauf reagieren. Es ist wieder abhängig davon, was die beweisen wollen. Ja, denken wir mal so, jemand wie Epikur, der würde sagen, was die Epikuristen machen, ist genau, was ich immer als Meinung, als der Sinnefolgen dargestellt habe. Und wenn wir jetzt mal so auf die philosophische Kritik an den Epikurismus ausgehen, dann sehen Sie, dass da ein Kernpunkt die Wissenschaftsauffassung ist. Also die Behauptung wird aufgestellt, dass man auf der atomistischen Grundlage keine Wissenschaft treiben kann. Oder umgekehrt, die Tatsache, dass es Wissenschaften gibt, schließt aus, dass der Atomismus stimmen kann. Jetzt müssen Sie wissen, natürlich, was wird hier unter Wissenschaft verstanden? Aber klassisch so für Aristoteles, Platon, die Platonisten, die Nachfolger von Aristoteles, die würden alle sagen, Wissenschaft zielt auf das Allgemeine. Also nicht auf dieses Feuer oder auf jener Mensch, sondern auf Feuer, Mensch. Und das hatten wir ja vorhin schon gesagt, als ich die Schwäche der atomistische Erkenntnislehre kurz angesprochen hatte, neben einige Stärke. Diese Allgemeinheiten, auf denen die Wissenschaft zielt, die haben in dem atomistischen Weltbild keinen Ort. Es gibt ja nur diese Atomen und diese Konglomeraten. Es gibt keine allgemeinen Formen, die also beständig sind und deshalb Definitionen zulassen. Ja, die jenseits von Raum und Zeit sind und deshalb allgemeine Gesetzmäßigkeiten greifen können. Ja? Also das atomistische Weltbild lässt also die Annahme von solchen Allgemeinheiten, die nach der gängigen Auffassung Gegenstand von Wissen sind, nicht zu. Das haben wir ja bei Parmenides gesehen, Gegenstand von Wissen ist nur das Sein. Und da darfst du das Nichtsein nicht annehmen. Also die Atomisten können so etwas nicht denken. Es gibt nur Ähnlichkeiten, aber alles ist vergänglich. Eine Wissenschaft von den Dingen kann es also nicht geben, nur eine Wissenschaft von den Namen oder Konzepten. Also deshalb würde die Atomisten sagen, ja, das Beständige ist nur ein hypothetisches, nämlich das, was der Mensch jetzt in einem Konzept für sich selbst mal festsetzt oder in einem Begriff festsetzt, ist also Konstruktionismus oder Nominalismus. Die Allgemeinheiten, die sitzen nicht in der Natur, sondern sind nur Konstrukte des Denkens. Das kannst du natürlich behaupten, aber dann hast du ein kleines Problem, weil dann heißt es, dass letztendlich Wissenschaft nicht von den Dingen, sondern von deiner eigenen Konzepte ist. Und das ist natürlich ein bisschen dumm, weil du willst ja nicht über deine eigenen Meinungen sprechen. Also Wissenschaft sind keine Meinungen über Meinungen, sondern will auf die Dinge gehen. Sehen Sie? Deshalb, dass der Atomismus oder der Epikurismus oft mit dem Nominalismus verbunden wird in der Geschichte der Philosophie. Zum Beispiel Wilhelm von Ockham, ein berühmter Nominalist des Mittelalters, der wird in der Nachzeit oft als Epikuräer beschimpft. Also die Epikuräer sind die oberflächlichen Wissenschaftler, die also nur auf der Ebene der Wörter hängen bleiben. Und wenn ich so Geschichte der Philosophie treibe, dann schaue ich immer sehr gerne auf diese Urteile, diese allgemeinen Urteile, die sich so im Laufe der Philosophiegeschichte herauskristallisiert haben. Und die besten Quellen für solche Urteile, haben Sie eine Ahnung, wo man die finden kann? Ich kann vielleicht mal schon so viel vorab sagen, in Philosophiebücher würde ich die nicht direkt suchen, weil die Philosophen sind viel zu klug. Also die würden nichts at face value nehmen, die würde immer sagen, nein, das stimmt nicht. Aber wenn sie so ein bisschen die allgemeine herrschende Überzeugung oder Vorurteile greifen wollen, was sind dann gute Quellen? So das, was man in der Wissenschaftsgeschichte der received view nennt, oder im Lateinischen die communis opinio. Bitte? Lexika, ja. Sicherlich, ja. Lexika oder Schulbücher. Und vor allem Schulbücher für den unteren Unterricht. Da kann ich noch ein lustiges Beispiel nennen. Also ein Kollege, der hatte in Leiden eine Tagung organisiert, wo er ganze neue Forschungsergebnisse präsentierte. Und er hatte dann auch, also er war nicht von ihm, es war ein ganz internationales Team. Und er hatte dann auch die Wikipedia-Seite anpassen lassen. Und als dann so diese Tagung war, dann wollte er also die Kollegen zeigen, dass er auch schon die Wikipedia-Seite angepasst hat in einer Art von Erziehung des Menschtums. Und dann stellte er fest, dass er hatte dann am Abend vorher gemacht, dass als er das den Mittag darauf öffnete, dass diese Seite wieder angepasst war und nach dem alten Stand. Das heißt, die Kraft der alten Überzeugungen ist oft so stark, dass auch das Neue immer an dem alten Standard gemessen wird. Und jetzt ist natürlich die Frage, passt du das an oder nicht, oder denkst du, naja, lass mal. Aber wenn du das dann lässt, dann wird das als eine Bestätigung gesehen und das greift immer diese alten Meinungen, die greifen sich immer mehr fest. Das ist auch, wenn Sie mal Spaziergänge machen, sagen wir mal so im Wald, nicht auf den getretenen Pfad, so zum Beispiel Bergwanderungen, und gesetzt, Sie haben eine Karte, die ein bisschen undeutlich ist und Sie kommen an eine Kreuzung und da gibt es also einen Weg nach links und einen Weg nach rechts und der Weg, den Sie haben müssen, der soll eigentlich nach rechts gehen, aber die Karte ist ein bisschen undeutlich und deshalb denken Sie, ich muss den Weg nach links haben und Sie schauen auf diesen Weg und Sie sehen auch, dass diesen Weg am breitesten ausgetrampelt ist. Also Sie denken, okay, das ist in der Tat der Weg nach links. Sie gehen also diesen Weg nach links, 2-3 Kilometer, bis Sie auf einmal denken, nein, das ist der falsche Weg. Sie kehren also zurück und gehen dann den Weg rechts. Der Nächste, der kommt, also der stellt fest, dass dieser linke, das falsche Pfad immer mehr ausgetrampelt ist. Der kriegt also immer mehr eine Bestätigung, nein, ich muss links gehen. Der geht also auch links. Also diese falsche Meinung, die setzt sich immer stärker fest. Ja, bis es dann ganze Horden gibt, die auf diesen falschen Weg gehen und dann irgendwie nicht mehr durchkommen und wenn es einen klugen Kopf gibt, dann brechen die eine Bresche oder die sterben alle. Also das ist ein bisschen so Geschichte der Wissenschaft. Aber das heißt, dass sie auf diese Trampelpfade sich begeben müssen. Und das sind in der Tat Lexika oder Schulbücher. Und jetzt habe ich so mal ein Schulbuch. Ja, ich mag sowas. Ich suche mich dann auch diese Schulbücher oder die Lexika gerne raus. Ich habe jetzt mal so ein Lexikon, wo das aus dem 15. Jahrhundert stammt. Weil 15. Jahrhundert, da wird in der Wissenschaft Latein geschrieben. Die Schwierigkeit ist, dass dieses Latein natürlich nicht mit den Wörterbüchern, Grammatiken, die wir normal haben, die ja auf der Grundlage von Cicero und so gemacht sind, das kann man ja gar nicht anwenden. Man ist ja, wie viele Jahre, also zig Jahrhunderte ist man davon weg. Dann sind natürlich solche zeitgenössische Wörterbücher eine Goldgrube, um die Wortbedeutungen zu finden. Und jetzt habe ich hier eine Seite aus einem sogenannten Vokabular, wo lateinische Wörter verdeutlicht werden und manchmal auch in der deutschen Sprache. Ich habe mal ein Beispiel hier, da sehen Sie unten aberrare, also das fängt da an mit Abba, Abba Pater, Abbas Pater, Abdicare und so weiter. Das geht, ist alphabetisch aufgebaut. Und hier sehen Sie ab errare, hin, fell, abfallen, also hin oder abfallen von dem rechten Weg. Aber wenn wir jetzt mal schauen, was in diesem Wörterbuch über Epikur steht, dann sehen Sie erst, Epikurus, diese 9, ist eine Abkürzung für us. Est, also E mit Strich, ist est, weil man hat ein bisschen ökonomisch, ist man vorgegangen, ist eine Art von Steno. Epikurus est nomen, also E mit Strich drüber ist nomen, also N. Cuiusdam Philosophie, Epikurus ist der Name eines bestimmten Philosophus, eines bestimmten Philosophen. Qui, also Q mit so ein Ding drauf ist qui, qui in superficie, der in der Oberfläche scientiarum, also dieses fast hebräische Zeichen ist rum, der in der Oberfläche der Wissenschaften ambulavit läuft. Also der Oberflächer ist Epikurer. Und jetzt sehen Sie ganz unten, also dritte Zeile von unten, Etiam Epikuri, ja. Etiam auch Epikuri dicunt tur nominales, also auch die Nominalisten werden Epikuren genannt, alias dicti moderni, also die moderne Philosophen, quia superficiales sunt in artibus liberalibus, weil die also nur oberflächlich in den Wissenschaften sind. Aber das oberflächlich müsste sie also wörtlich nehmen, weil die keine Trennung zwischen physisches und geistiges machen, bleiben die immer auf der Ebene der Wörter und nicht auf die geistigen Inhalte der Wörter. Ja? Also dieses Oberflächliche müssen sie wörtlich nehmen. Da sehen Sie, die Nominalisten, die Epikuristen haben also eine schlechte Presse. Wie gesagt, also Philosophen und Theologen sind ein bisschen zurückhaltend, wenn es um den Atomismus oder Epikurismus geht. Wissenschaftler dagegen viel positiver. Und das sieht man vor allem so im 17. Jahrhundert, wenn man von einer Erneuerung des Epikurismus sprechen kann, vor allem im Bereich der Physik, aber auch in der Philosophie. Da diese Form der Wirklichkeitsbetrachtung viel besser half, mit Problemen des damaligen Aristotelismus klarzukommen. Also die neuen Entdeckungen ließen sich viel besser mit der Begrifflichkeiten des Atomismus beschreiben, als mit das, was der Aristoteles geliefert hatte, der bis dahin eigentlich so an den Universitäten die größte Quelle war. Okay, das zur Einleitung. Gibt es Fragen? Okay, in diesem zweiten Block gehe ich vor allem auf den Atomismus von Demokrit ein. Weil er der erste ist, wo wir viel Material von haben. Und das ist dann Aufstieg zum dritten Block, Lukrez. Und bei Lukrez werde ich dann kurz, wenn nötig, auf Epikur eingehen. Die Grundüberzeugung ist eigentlich bei all diesen Atomisten genau dieselbe. Die Unterschiede gibt es nur auf nebensächliche Punkte, zum Beispiel wie die Atome aufeinandertreffen. Also fallen die immer alle nach unten und kriegen ab und zu so eine Seitenbewegung, wodurch die aufeinanderprallen, oder bewegen die so sich durcheinander wie in einem Gas. Auch gibt es Unterschiede im Hinblick auf die Frage, wie groß können Atome sein. Also sind die eigentlich immer so, dass du die mit den Sinnen nicht wahrnehmen kannst, oder gibt es auch Atome so groß wie Felsen? Aber diese Punkte lassen eigentlich das Paradigma unangetastet, dass der Maßstab nicht aus dem Denken, sondern aus den Dingen selbst kommen muss. Und dass es keine separate, intelligible Welt gibt, außerhalb Raum und Zeit. Okay. Dritter Punkt, die Schriften. Wo es nun um die Werke geht, schlage ich vor, dass wir uns mal die Schriften von Demokrit anschauen, weil man hier auch Breite seines Interesses sieht. Also das hat nichts mit Oberflächlichkeit zu tun. Demokrit war der Autor einer ganzen Reihe von Schriften. Und das habe ich schon öfters gesagt und das werde ich auch noch öfters sagen, die sind ja nur in Fragmenten überliefert. Das ist ein bisschen problematisch. Aber wir haben die Liste von seinen Werken und diese wurde überliefert in eine sehr interessante Schrift von Diogenes Laertios. Das schreibe ich auch mal an der Wand. Wir sind dann so 2., 3. Jahrhundert. Ein Werk überschrieben, Lebensbeschreibungen und Lehrmeinungen der Philosophen. Also eine Art von Doxographie, die spätantike Autoren, wie auch mittelalterliche Autoren, die waren ganz begeistert von Doxographien, also Handbücher, wo die Lehrmeinungen gesammelt wurden. Und Diogenes Laertius hat eine ganz berühmte geschrieben. Also aus allerhand Werken hat er das gesammelt. Das ist also ein Florilegium. Exzerpte aus Werkliste, aus Schriften, Anekdotensammlungen, Lebensbeschreibungen, Zitate. Also vieles, was wir im Dils Granz haben, kommt aus Diogenes Laertius. Das kann man natürlich nicht alles kritiklos übernehmen. Ne? Man muss immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber, wie gesagt, das ist für die Forschung eine wichtige Quelle. Und diese Werkliste ist ins Deutsche übersetzt, in diese Ausgabe, die Vorsokratiker von Jaap Mansfeld. Oh ne, warte, also nicht die Liste, ich meine jetzt, entschuldige, ich schaue auf meine Notizen, aber überspringe, dieses Werk von Diogenes Laertius ist auch ins Deutsche übersetzt. Die Übersetzung habe ich mich nie angeschaut, das weiß ich weiß nicht, was die wert ist, aber das gibt's. Und ich rate Sie an, sich das mal anzuschauen, weil das ist ganz lustig. Also Anekdoten über Plato und Sokrates, also wenn Sie mal einen Vortrag halten wollen, müssen und Sie wollen ein bisschen jokundisch einsteigen, dann können Sie da Ihre Anekdoten holen. Also ich hole daraus den Katalog von Werken, der uns einen Einblick in das Interessengebiet von Autoren wie Demokrit gibt. Und das ist bei ihm unheimlich breit, also es gibt ungefähr 70 Werke. Und diese Werkliste ist nach der klassischen Form in Gruppe von 4 geordnet. Und da sehen wir so die Bereiche Ethik, Physik, Mathematik, Musik, Medizin, Ackerbau, Malerei, Waffenkunst. Und ich nehme jetzt den Katalog, so wie er übersetzt ist, in dieses Büchlein Die Vorsokratiker. Die ethischen Schriften sind folgende. Das steht so in dem Katalog. Jetzt kommen so mal die ethischen Schriften. Ich mache eine kleine Fußnote. Dieser Aufbau der Katalog gibt auch eine gewisse philosophische Theorie wieder, weil es gibt Philosophen, die würden die Katalogen immer so aufbauen, erst die logischen Schriften, dann die physische, dann die metaphysische und dann die ethische Schriften. Aber vor allem die spätantike Autoren, die fangen erstmal an mit den ethischen Schriften, weil die werden immer als das Wichtigste gesehen. Philosophie ist eine Lebenslehre, würde man sagen. Okay, die ethischen Schriften sind folgende. Erste Schrift, überschrieben Pythagoras. Jetzt fragen sich, was soll das? Pythagoras, was hat das mit Ethik zu tun? Der Pythagoras ist der Mann der Zahlen, der stimmt. Aber der Pythagoras war so eine Art von Guru, der ja einen ganzen Zirkel von Leuten um sich hatte, fast so eine Klostergemeinschaft. Also diese Zahlenlehre ist nur ein kleiner Bruchteil von seiner Philosophie. Wenn Sie jetzt in diesem Diogenes Laertius lesen, dann kriegen Sie all diese Anekdoten über Pythagoras. Zum Beispiel auch, dass er seine Leute verboten hatte, Bohnen zu essen. Das ist also eine ethische Regel. Wahrscheinlich geht das Buch Pythagoras über diese Regel, dass man keine Bohnen essen darf. Zweite Schrift über die Verfassung des Vernünftigen. Was ist die genetische Code des Vernünftigen? Oder über das, was im Hades ist, also bei den Toten. Tritogenia, nächstes Buch. Da haben die Leute sich natürlich gewundert, was soll das? Und deshalb steht in diesem Katalog folgende Hinzufügung. Dieser Titel deutet an, dass von ihr, nämlich Athen, dreierlei herrührt, das alle menschlichen Dinge einschließt. Okay, das war die erste Gruppe von vier. Dann nächste Gruppe von vier. Über wahres Männertum oder über die Tapferkeit. Oder das Horn der Amalthea, das alle Wünsche erfüllt. Oder über die gute Laune. Anderes Buch, ethische Aufzeichnungen. Das ist dann so eine Schublade, wo Notizen gelandet sind. Eine Schrift mit dem Titel Wohlbefinden ist nicht aufzufinden, schreibt derjenige, der diesen Katalog gemacht hat. Jetzt gehen wir in die nächste Abteilung, nicht mehr die ethische, sondern die physische Schriften. Große Weltordnung. Fußnote, Theophrast und diejenigen, welche ihm folgen, also Theophrast, sagen, diese Schrift sei ein Werk des Leukipp. Das hat der Demokrit gar nicht gemacht. Der hat das einfach genommen. Was damals ganz normal war, weil dann würde der Schüler das Werk des Meisters fortführen. Kleine Weltordnung. Nächste Schrift, Beschreibung des Kosmos. Nächste Schrift, über die Planeten. Das erste Buch über die Natur, dann über die Natur des Menschen oder über das Fleisch. Das zweite Buch über die Natur, über den Geist, über die Sinne, über die Säfte, über Farben, über die verschiedenartigen Gestalten von den Atomen, über wechselnde Anordnung der Gestalten, das sind wie die Konglomeraten gebildet werden, Bekräftigungen, das sind so, wo der Meister seine Lehrsätze gibt, über Idolen, Abbilder oder über Vorsehung. Die Idole, das sind diese Bilder, die von den Dingen ausgestrahlt werden. Deshalb auch über Vorsehung, weil Demokrit sagen würde, also wenn du so Eingebungen kriegst, sind das keine göttlichen Vorsehungen, sondern sind das Ausatmungen von anderen Leuten, die etwas gedacht haben. Über logische Frage oder Kanon. Und dann vier Probleme. Das ist auch so ein generischer Titel. Aristoteles hat auch eine Sammlung von Problemen, Theophrast auch so eine Sammlung von Problemen. Das sind so Dinge, die in der Schule besprochen wurden. Wie gesagt, wir haben nur Fragmente. Und die Forschung hat versucht, die Fragmente, die wir also haben, überliefert, diesen Werken zuzuordnen. Und manchmal kann man sich dabei auf die Quelle stützen, weil dann steht da zum Beispiel, wie Demokrit in seinem Werk über die Natur gesagt hat, und dann kommt ein Zitat. Und dann wissen wir, okay, dieses Zitat stammt aus diesem Werk. Aber manchmal wissen wir das nicht, dann müssen wir nur vermuten. Dann liest man so ein Fragment und denkt man, es geht über das Fleisch. Okay, dann gehört das wohl im zweiten Buch über die Natur. Und ich will jetzt einige Schriften vorstellen mit einem kleinen Inhalt, damit Sie mal ein bisschen riechen können, was der so gemacht hat. Und dann fangen wir natürlich an mit seinem Werk über die gute Laune. Und das Werk ist nämlich für uns wichtig als Hintergrund für die gängige Auffassung, Demokrit sei der lachende Philosoph oder der zufriedene Philosoph. Also auch als Bestätigung, dass es bei den Atomisten nicht um Maßlosigkeit geht. Wir hatten das ja schon bei Leukipp gesehen, aber wir müssen schauen, ob wir uns auch mit dem Demokrit abgeben können. Und lesen wir mal ein Fragment, von dem man annimmt, dass es aus diesem Buch über die gute Laune stammt. Es geht wie folgt. Demokrit sagt, wer in guter Laune leben will, darf sich nicht besonders bemühen. Also bemühen heißt hier, überanstrengen. Sie sollen sich wohl bemühen. Weder im Privatleben noch im öffentlichen Leben und bei dem, was er jeweils treibt, darf er sein Ziel nicht höher ansetzen, als eigene Kompetenz und Natur es erlauben. Das ist dasselbe, was wir später bei Epikur sehen. Vielmehr muss er eine solche Vorsicht walten lassen, dass er, auch wenn das Glück sich ihm zur Seite stellt und ihm den Anschein nach noch viel mehr vormacht, wie wenn Sie die Werbeblättchen sehen, solches nicht beachten und nicht mehr anpackt, als seinen Möglichkeiten entspricht. Also Schuldenbremse. Denn befriedigende Fülle ist zuverlässiger als Überfülle. Weil wenn du Überfülle hast, dann kriegst du wieder eine Menge Probleme, wie du das jetzt wieder also zurechtbiegst. Ein nächstes Zitat, das überliefert ist, wird auch wieder Demokrit zugeschrieben, denn eine gute Laune erlangen die Menschen nur durch Mäßigung des Genusses und entsprechendes rechtes Lebensmaß. Also wir sehen auch hier wieder Maßstab, und der Maßstab ist die faktische Situation, dein Konglomerat. Also wenn du ein stabiles Konglomerat hast, da kannst du viel ertragen. Wenn dein Konglomerat wackeliger ist, wie er mal älter wird, da kann man weniger ertragen. Also zusammengefasst kann man sagen, nach atomistischer Vorstellung hat der Mensch jetzt nicht mehr, als er jetzt hat. Ja, das muss man ein bisschen festhalten, weil andere Autoren, wie zum Beispiel Platon oder Aristoteles, würde das nicht zugestehen. Die würde sagen, der Mensch hat nicht nur, was er jetzt hat, sondern er hat mehr. Er hat auch eine Veranlagung, die sich entwickeln kann. Oder, das würde zum Beispiel Aristoteles sagen, oder er hat ein allgemeines Ziel im Jenseits, würde zum Beispiel Platon sagen. Und wenn du jetzt eine Möglichkeit hast, dann würde diese letzte Autoren sagen, diese Möglichkeit, ob du die jetzt aufgreifst, musst du immer nicht von der Jetzt-Zustand aus beurteilen, sondern entweder von der Veranlagung her oder von dem Ziel, das du erreichen willst. Ja? Ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Gesetzt, Sie kommen bei mir in der Sprechstunde und Sie fragen, soll ich jetzt, der Demokrit, total toll, also da will ich mich reinkneten. Sag ich, ja, das ist ein gut, schönes Ziel, wenn Sie das wollen. Also ich sehe, Ihr Konglomerat hat ein gewisses Bedürfnis. Und dann sagen Sie, aber ich kenne kein Griechisch. Und er sagt, oh, das ist problematisch. Dann können Sie das also nicht lesen. Nee, muss ich das jetzt lernen? Und dann werde ich sagen, ja, wenn Sie das jetzt nicht können, dann können Sie das nicht. Ja, aber muss ich es lernen? Tja, übernehmen Sie sich dann. Also Sie würden sagen, ja, eigentlich schon, weil ich kenne es jetzt nicht. Also es ist nicht in meinem Konglomerat drin. Also letztendlich gehen Sie dann raus und sagen Sie, ich bin doch eigentlich sehr zufrieden mit das, was ich bis jetzt über den Demokrit gelesen habe. Was soll ich mich da mehr abmühen? Es kann aber auch, dass Sie eher auf die aristotelische Schiene gehen und dass Sie denken, ja, wir sind noch bei dem Moment, wo Sie gesagt haben, ich will Demokrit lesen, aber ich kenne kein Griechisch. Da wäre die aristotelische Antwort, wie ist es mit dem Denken? Das Denken ist etwas, was sich allmählich entwickelt, was eine gewisse Veranlagung ist, die sich allmählich entwickelt und die sich entwickelt gerade durch die Herausforderung. Dann heißt also die Antwort, raus und in die Griechischstunde gehen. Und wenn Sie dann müde wären und denken, was für Überanstrengung, hätte ich mich doch an den Regeln von Demokrit gehalten, dann würde Aristoteles sagen, warte. Ruhig warten. Nach einer Zeit wird das eine Gewohnheit, wie wenn man anfängt mit Rad zu fahren, und nachher können Sie nicht anders mehr als nur Griechisch denken. Das heißt, das Konglomerat hat sich quasi selbst geändert. Und man hat diese Haltung daraus abgeleitet, dass man sagt, ja, der Ist-Zustand ist nicht der einzige Maßstab, um auf eine Gelegenheit zu reagieren. Sehen Sie? Der Anhänger von Demokrit würde sagen, sehr gefährlich, was Sie machen. Sehr gefährlich. Also der würde nur sagen, wenn das Konglomerat gezeigt hat, dass es also gut mit Sprache umgehen kann, dann können wir das Experiment angehen. Aber sobald Sie müde werden, aufhören. Dann würden Sie sich überanstrengen und dann zerfallen Sie. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber es geht mir darum, dass Sie gut verstehen, womit Sie es jetzt hier zu tun haben. Und dass natürlich diese Argumentation, der Atomismus ist natürlich eine knochenharte, ich muss eigentlich sagen, eine sehr starke ist, weil hier ist eigentlich die Haltung des Bankers in der Zeit ökonomischer Krise. Der nimmt kein einziges Risiko. Der sagt, wenn ich nicht sicherlich weiß, dass Sie also mit dem geliehenen Geld auch Gewinn machen, kriegen Sie keinen Pfennig. Der schaut nur, was drin ist, und dann der sagt, da kommt nur raus, was schon drin ist. Aber der Aristoteliker oder auch Platoniker, der würde die Welt nicht beurteilen, ausgehend von das, was der Fall ist, aber aus einer abstrakten Perspektive. Was ist der Mensch? Da würde Aristoteles sagen, der Mensch ist ein Lebewesen, das mit Vernunft begabt ist. Und das Typische des Menschen besteht in der Vernünftigkeit. Also wenn er die optimal entwickelt, wird er optimal Mensch. Also Mensch, strenge dich an. Ja? Aber der Atomist würde das nicht tun, würde sagen, ruhig, lass uns vor allem ruhig bleiben. Du hast jetzt doch gut. Und wenn es dich stört, würde er sagen, dann ändere das. Aber wenn es dich nicht stört, dann würde ich das vor allem nicht ändern. Sie sehen, wie verschiedentlich also eine Ethik sich zeigen kann. Und unter welche Bedingungen? Also unter welche Bedingungen eine solche ethische Anleitung überhaupt Sinn macht oder nicht? Verstehen Sie das? Okay. Ja, ich meine, Sie müssen sich überlegen, was jetzt das Klügste ist. Aber ich gehe da schon von aus, die nackte Tatsache, dass Sie hier in der Vorlesung sitzen, zeigt schon, dass Sie vielleicht aus wissenschaftlichem Interesse sich mit dem Demokrit gerne auseinandersetzen, aber Sie sind keine echten Atomisten. Das würde Sie hier nicht also aufgereiht. Sie spiegeln sich an ein höheres Ideal des wissenden Menschen. Ich schaue auf die Uhr, das ist 15:45. Lasse ich vielleicht Ihre Konglomerate nicht noch stärker belasten mit Idolen. Wir gehen hier nächste Woche weiter. Danke.